Ganz kurzer Disclaimer, bevor wir mit unserer heutigen Folge starten. Hier ist Christina und ich bin leider etwas erkältet. Ich habe mich aufgewärmt und mein Bestes getan, aber ich werde wahrscheinlich in dieser Folge ein bisschen nasaler klingen als sonst. Also für alle, die schon länger zuhören, ihr werdet wahrscheinlich merken, meine Stimme ist ein bisschen anders. Für alle, die neu eingeschaltet haben, hallo, meine Stimme klingt normalerweise nicht so. Aber wir wollten jetzt auch nicht 2 Wochen ausfallen lassen. Und haben uns dazu entschieden, dass wir doch heute aufnehmen. Ich werde ein bisschen Pia wingen heute und vielleicht nicht ganz so viel sprechen wie sonst. Nur so ein kleiner Disclaimer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Die Gescheiterten, wenn das Leben dir Zitronen gibt. Wie gesagt, ich bin Christina.
Und ich bin Pia. Und ich finde, dass deine Stimme gar nicht schlimm klingt. Also vielleicht ist das nochmal anders, wenn ich die Aufnahme dann so richtig, richtig höre. Aber du klingst, also klar ein bisschen, aber eigentlich klingst du normal für mich.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine Ohren so unglaublich verschlagen sind und ich das Gefühl habe, so mein ganzer Resonanzkörper im Kopf ist
wahrscheinlich
irgendwie anders als sonst. Also ich höre mich auch nicht so gut.
Ja, man hört es meistens selbst anders. Ja.
Genau.
Ja, genau, wie du es schon angesprochen hast, heute wird ein bisschen anders werden als sonst und auch ein bisschen News-Folge. So, wie ist dieser Sound? Die Tagesschau. Das ist es definitiv nicht, aber egal.
Ich hatte sofort gerade den Jingle von Zeit im Bild, also von der österreichischen Tagesschau gerade im Kopf, den ich jetzt nicht singen werde. aber wie gesagt, haben wir so eine kleine News-Folge. Wir werden ein bisschen euch updaten. Pia wird euch updaten über die KI-Demo, die es in Berlin gegeben hat. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, wie es uns gerade so geht. Und auch ein bisschen über das Thema Hobbys.
Zum Beispiel,
also Kunsthobbys.
Genau, Kunsthobbys. Wir schauen mal, wo wir heute hinkommen überhaupt. Genau, als allererstes zur Demo. Es war sehr interessant. Also die Demo war auf der einen Seite sehr klein, weil es sehr kurzfristig war, und auf der einen Seite dachte ich so, es werden gar keine Leute kommen. Und dann, als ich da war, waren, ich weiß nicht, ich kann das so schlecht einschätzen, ich denke, es waren so um die 50 Leute da, vielleicht ein bisschen mehr, jemand meinte 100, aber finde ich vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber auf der anderen Seite fand ich, es waren viel zu wenig Leute da. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Aber das war irgendwie auch so der allgemeine Konsens, hatte ich das Gefühl. So, die Leute waren überrascht, dass überhaupt Leute da sind, und dann auf der anderen Seite enttäuscht, dass so wenig Leute da sind.
Ja, verstehe.
Weil irgendwie hat sich so angefühlt, die Branche endet und es interessiert niemanden. Nicht mal die Leute, die in der Branche arbeiten. Also jemand anderes hatte den Vergleich gebracht, der ein bisschen zu extrem gegriffen ist, aber es ist trotzdem ein guter Vergleich. Und zwar, wenn jetzt morgen alle Bürojobs plötzlich weg wären, es gäbe keine Bürojobs mehr und die Leute würden alle arbeitslos werden, würden dann auch nur 50 Leute auf der Straße stehen? Das war so ein bisschen der Vergleich, den einer der Sprecher dort gebracht hat. Und irgendwie hat es sich auch wirklich so angefühlt, so ein bisschen so alleingelassen werden. Auf der anderen Seite waren echt große Stimmen da. Die hatten auch so ihre berühmtesten Rollen ausgedruckt und um den Hals gehängt, damit man sehen kann, wer sie sind, weil natürlich kennt man viele gar nicht. Oder halt, wenn man nicht in der Branche ist, kennt man sie nicht. Und das war echt schön, dass es halt wirklich Stimmen waren, die man kennt, die groß sind. Und das war auch tatsächlich eher das. Ich hätte gedacht, es sind mehr von den kleinen SprecherInnen dabei. Also Leute, die so wie wir oder ich erst vor ein paar Jahren angefangen haben. Aber das war gar nicht der Fall. Also es waren so ein paar Leute, so 1-2 Leute, die auch erst seit 2-3 Jahren dabei sind. Aber die meisten waren seit 10 bis 20 Jahren. Ich habe sogar mit einer Frau gesprochen, die seit 50 Jahren im Synchron ist.
Wow.
Also das war eher so diese, also nicht Mentalität, aber das waren so die Leute, die da waren. und die sich dafür eingesetzt haben. Und jetzt so ein bisschen, um ein Bild zu malen. Also wir hatten uns am Berlinale-Palast am Potsdamer Platz getroffen. Und soweit ich weiß, war die Demo nicht angemeldet.
Oh,
und dafür wurden wir echt nett behandelt. Also die ganzen, es war sehr viel Polizei auch da, also sehr viel. Es waren so, also dafür, wie friedlich wir waren, war sehr viel Polizei da. Es waren so 10, 15 Polizisten, die rund um uns gestanden sind. Und wir haben uns dann eben so ein bisschen geballt und dann standen wir da alle so. Und niemand hatte eine Ahnung, was jetzt passiert. Und manche Leute hatten Schilder, was halt auch, wenn die Demo nicht angemeldet ist, so ein bisschen nie. Aber man darf ja demonstrieren, das ist ja ein Grundrecht so.
Ja.
Wir haben ja nichts Illegales gemacht und wir haben uns auch sehr respektvoll verhalten. Genau, und dann sind wir da so ein bisschen gestanden, haben uns miteinander unterhalten und so ein bisschen die Schilder angesehen, wer hat was mitgebracht. Ich habe so ein Schild mit von Menschen für Menschen und auf der Rückseite KI durchgestrichen gemacht, um auch so ein bisschen was dabei zu haben. Und dann, es war ja von Fairness Jetzt organisiert, die grundsätzlich KI-Demos organisieren seit Ende letzten Jahres, weil sie für faire KI sind. Also sie sind nicht grundsätzlich gegen KI, aber sie sind dafür, dass man darüber spricht, wie mit KI umgegangen wird. Genau, es geht um faire Nutzung von KI und Einschränkung, dass es nicht einfach random irgendwie verwendet wird.
Mhm.
Und als wir dann so der große Pulk waren, so alle Leute, die da waren, haben wir dann ein Foto vor der Berlinale gemacht und es waren auch ein paar Kameras da. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur private Leute, YouTuber waren, aber es waren auch einige größere Kameras, aber ich wusste jetzt nicht, ob das Fernsehen ist oder von wem genau.
Mhm.
Und dann hat uns die Polizei gebeten, halt wegzugehen von der Berlinale, was eigentlich ja blöd war, weil wir wollten natürlich gehört werden von der Berlinale. Wir haben auch keine Schreie oder so gehabt. Also wir sind da wirklich einfach nur rumgestanden und haben uns unterhalten miteinander, weil wir nicht so richtig wussten, was wir tun sollen. Und dann hat uns die Polizei halt gebeten, weil es Veranstaltungsgebiet ist, dass wir da weggehen. Es hat uns auf jeden Fall auch ein bisschen Presse gesehen, die da war. Und dadurch, dass uns aber die Polizei gebeten hat, wegzugehen und in Richtung Potsdamer Platz, hatten wir dann praktisch eine richtige Demo, also einen Demozug, der dann so durch die Straße gegangen ist, wo wir halt auch die Schilder hochgehalten haben und genau, und uns halt bewegt haben mit unserem Ziel. Und es haben auch Leute von außen gesehen und Fotos gemacht und sich das durchgelesen und so. Es war echt cool. Und dann waren wir vorne am Potsdamer Platz. Also das ist wirklich nur eine kurze Straße. Da geht man nicht mal 5 Minuten lang, ne? Und dann standen wir vorne und jemand hatte ein Megafon. Und dann haben wir noch so 2 kleine Reden, wurden dann noch gehalten, wie wichtig das ist, dass wir uns hier versammeln. Und genau. Und dann hat die Polizei, das war so lustig, weil das war zeitgleich. Die Polizei hat uns dann gebeten, dass wir uns auflösen, aber wir wollten halt alle miteinander quatschen, weil wir sind ja in einer Industrie und es war total interessant, mit den Leuten sich auszutauschen, vor allem die da sind, weil man kann so viel auf WhatsApp-Gruppen schreiben, wie man will, aber mit echten Menschen zu reden ist halt einfach nochmal was anderes.
Ja, vor allem beim Schreiben kann man ja auch nie wirklich wissen, in welchem Ton ist was gemeint. Also ich finde, Schreiben ist oft sehr gefährlich, gerade wenn es um so Austausch über wichtige emotionale Themen geht. Ja, kann ich total verstehen.
Ganz genau. Und ich bin persönlich auch eher stiller Leser in den ganzen Gruppen, weil ich mir jedes Mal denke, ich möchte nicht, dass das jemand in den falschen Hals bekommt.
Ja.
Deshalb, ich hatte ja auch letztens in unsere kleine Pentakill-Gruppe was reingeschrieben, wo ich eigentlich zuerst so das Bedürfnis hatte, das in die große Gruppe zu schreiben. Aber ich dachte mir so, nee, ich will nicht, dass das irgendeine Diskussion auslöst. Und ich habe das auch, also ich habe darüber geschrieben, was ein Aufnahmeleiter zu mir gesagt hat. Und ich wusste selbst nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich wollte auch, ich wusste nicht, also wenn man etwas schreibt, dann überlegt man sich ja immer, was soll das in den Personen auslösen, denen man das schickt. Was ist das Ziel dieser Nachricht? Und mit dieser Nachricht hatte ich wirklich überhaupt kein Ziel. Ich wollte einfach nur teilen, was mir gerade gesagt wurde. Aber ich wusste natürlich auch, dass es eventuell eine Reaktion auslösen kann. Und deshalb schreibe ich das dann nicht in diese großen Gruppen, weil es eben falsch verstanden werden könnte und da so viele Leute sind. Also wir reden ja, von hunderten Leuten.
Die man auch nicht kennt. Ich finde, es ist immer was anderes, genau. Was schriftlich in eine Freundschafts- und unsere Pentakel-Gruppe ist eine Freundschaftsgruppe, das da reinzuschreiben, auch wenn es eine brancheninterne Gruppe ist. Aber trotzdem weiß man, dass die Personen einem wohlgesonnen sind und grundsätzlich wissen, dass man keine böse Absichten hat. Und ich habe so das Gefühl, wenn man das in eine große Gruppe schreibt, kann man halt einfach nie wissen, was das in anderen Menschen auslöst, beziehungsweise wie andere Menschen teilweise Nachrichten interpretieren oder lesen.
Ja, richtig, genau. Richtig. Ganz genau. Und deshalb lieber nicht da schreiben, aber deshalb war es schön, dass wir uns getroffen haben und miteinander richtig reden konnten. Und dann wollte eben die Polizei, dass wir uns auflösen. Aber wir sind da halt einfach so gestanden, nicht weil wir noch demonstrieren wollten oder so, sondern weil wir halt einfach gequatscht haben. Und dann war es so lustig, weil genau in dem zu dem Zeitpunkt, wo halt die Polizei gefragt hat, dass wir uns auflösen, ist einer von den Polizisten zu Santiago Ziesma gekommen.
SpongeBob ist das übrigens, für die, die es nicht wissen.
Richtig, und den erkennt man halt. Also wenn man einmal weiß, wie er aussieht, ja, und ihn im echten, ja, Leben begegnet, weiß man, dass er das ist. Er ist sehr markant, so vom Aussehen her. Und auch so eine Süßmaus.
Ja.
Und hat ihn gefragt, ob er für die Hundertschaft ein Video aufnehmen kann.
What?
Ja, wo er die Polizisten grüßt und für deren Weihnachtsvideo.
Die Polizei voller Fangirlen, geil.
Ja, aber wirklich. Und es war halt so witzig, weil ich dachte mir so, hey, ihr fragt was von uns, dann lasst uns hier auch noch stehen und quatschen, bitte.
Ja, ja, schon.
So, ich finde, das ist nur gerechtfertigt. Aber auch das wieder zeigt einfach die Stimmung an dem Tag. Also es war nicht hasserfüllt oder so. Es gab keinen Streit mit der Polizei. Es war alles sehr zivil und die Polizisten waren auch sehr nett zu uns und hatten volles Verständnis und wie gesagt, waren am Fangirlen definitiv. Und Santiago Ziesma, so süß er halt ist, hat das natürlich dann auch gemacht, weil er ist halt wirklich so ein gütiger Mensch, obwohl ich das Gefühl hatte, ich meine, ich will ihm da nicht keine Worte in den Mund legen, aber ich hatte fast das Gefühl, dass er es nicht so ganz angebracht fand. Aber er hat
natürlich. Kann ich auch verstehen. Falls es das gewesen wäre, könnte ich es auch absolut verstehen. Ich hätte da, ich hätte da keinen Bock drauf gehabt, glaube ich.
Nee, ich wäre auch so gewesen. Verpisst euch, ich demonstriere hier. Nein, okay. Ich mache nur Spaß.
Ja, ich nicht.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das handhaben würde. Aber ja, nein, also er hat auch nichts dagegen gesagt.
Gut gelöst, finde ich, trotzdem.
Auf jeden Fall, weil wir wollten ja auch irgendwie in dem Guten sein. Und die hatten auch echt nett gefragt. Also es war wirklich, man hat auch gesehen, dass es denen ein bisschen unangenehm war.
Gut so.
Ja, richtig. Gut so, gut so. Ja, und dann haben wir uns irgendwann tatsächlich nach dem fünften Mal so, hey Leute, wir müssen uns jetzt auflösen und wir können da und da hingehen. Da gibt es so ein kleines Food Court, wo auch genug Platz ist. Und dann, das war so lustig, weil ich habe das halt gehört und ich habe auch den Namen gehört, wo wir hin sollen. Und dann hörst du so 10 Leute um dich herum. Und wohin gehen wir jetzt? Und was machen wir jetzt? Was? Ich habe den Namen vom Restaurant nicht verstanden. Wohin gehen wir?
Hallo, wir sind Sprecherinnen.
Ja, wir sind nicht ZuhörerInnen, wir sind SprecherInnen.
Zuhören, was ist das?
Genau, und dann sind wir aber tatsächlich irgendwann dahin. Und ich hatte mehrmals so dieses, weil ich hatte auch so krass meine Tage an dem Tag. Ich war auch kurz davor, gar nicht hinzugehen, weil ich so Unterleibsschmerzen hatte.
Oh no.
Und nachdem ich dann auch gefragt habe, ob aus unserer Gruppe jemand kommt und die halt verneint hatten, war ich wirklich so, nein, aber ich muss hin.
Ich finde es so gut, dass du gegangen bist. Wirklich.
Ja. Und dann hatte ich mehrmals so Momente, wo wir am Weg, also ich bin dann noch dahin, weil ich kannte halt auch viele Menschen nicht, wie gesagt, weil das halt wirklich so die Stars der Synchronbranche waren halt und mit denen habe ich persönlich nicht so viel zu tun. Aber ja, und deshalb, ich bin da einfach so awkward ein bisschen mitgegangen.
Finde ich gut.
Hatte aber auch mehrere Momente, wo ich so dachte, so, naja, ich sollte eigentlich nach Hause gehen. Aber dann gab es tatsächlich einen, den ich wiedererkannt habe, mit dem ich mal im Ensemble gestanden habe, der mich nicht wiedererkannt hat, aber das ist egal gewesen. Wir haben trotzdem angefangen zu quatschen. Und generell, ich habe mit ein paar Leuten angefangen, mich zu unterhalten. Und hatte aber immer wieder so diesen Moment, wo ich dachte so, ah, ich sollte vielleicht einfach nach Hause gehen, mir geht's nicht so gut. Und also jetzt nicht krankheitsmäßig, sondern einfach frauenmäßig.
Ja, klar.
Und aber jedes Mal dachte ich so, nee, ich bleib noch. Ich gehe dann immer, weil sonst gehe ich dann immer und dann habe ich sonst immer sehr FOMO. Und in dem Moment war ich so, nee, ich brauche das gerade, dieses Zusammensein. Und bin geblieben und habe mir ein Getränk geholt. Ich habe jetzt nichts gegessen, weil ich hatte auch gar keinen Hunger. Es war auch eher so der Vibe, man holt sich was zu trinken und habe mir dann eine Apfelschorle geholt. Und wir haben uns dann einfach unterhalten und es war
ein
wirklich...
Eingespritzter Apfelsaft für alle ÖsterreicherInnen.
Ja, ja. Ja.
Sorry.
Nee, alles gut.
Ich musste meine Eltern denken, die gesagt haben, bitte kein Tschüss.
Eingespritzten Apfelsaft.
Eingespritzten Apfelsaft. Ein Apfelsaft gespritzt. Naturtrüb.
Nein, Naturtrüb war der nicht. Der war glasklar.
Oh Gott, damit.
Und aus einer Flasche. Das kennt man ja eigentlich auch nicht, oder? Gibt es in Österreich Apfelsaft gespritzt aus einer Flasche?
Doch, ich denke schon, oder?
Okay, ich trinke normalerweise keine kohlensäurehaltigen Getränke, keine Ahnung. Wir haben uns dann wirklich noch ein paar Stunden unterhalten über alles Mögliche und wie es der Synchronbranche gerade geht und wo das eigentlich noch hingehen soll. Und die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, das war wirklich, auf der einen Seite gab es so dieses, hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der seit 8 Jahren Synchron macht. Und er hat mich halt gefragt, seit wann ich Synchron mache. Und ich meinte halt so, ja, seit 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und er meinte so, oh Gott, du bist ja noch ein Baby. Ich bin ja sogar noch ein Anfänger mit 8 Jahren. Und ich war so, wie bitte?
Oh.
Und in dem Moment habe ich mich irgendwie besser gefühlt, weil ja doch relativ schnell bei mir dieses Gefühl von, oh scheiße, ich finde keinen Anschluss, ich komme nicht rein, gefühlt kommt. Und in dem Moment dachte ich aber so, oh krass, okay, Leute, die seit 8 Jahren dabei sind, sind auch in dem Sinne noch Anfänger, unter Anführungszeichen. Oder nicht Anfänger, also der hat schon Rollen gesprochen, aber trotzdem, sie sind trotzdem noch am Reinkommen in die Branche und sind noch nicht komplett etabliert. Und das war irgendwie auch ein schönes Gefühl. Und dann aber auf der anderen Seite der Münze waren die Gespräche, dass die Synchronbranche stirbt und dass es zu Ende ist.
Ja.
Und das ist halt echt traurig gewesen. Ich hatte den ganzen Abend das Gefühl, ich möchte einfach nur heulen. Und es gab dann halt auch so ein paar Gespräche mit, wie gesagt, älteren Personen, die schon wirklich Jahrzehnte in dem Beruf sind. Und diese eine Frau, mit der wir gesprochen haben, die, wie gesagt, seit 50 Jahren im Synchron arbeitet und auch ihre Tochter arbeitet im Synchron, sie meinte, sie gibt dem Ganzen noch 4 Jahre. Und dann ist es auf jeden Fall komplett vorbei.
Ich finde, das ist einfach, ich meine, ich habe ganz oft derzeit das Gefühl, wir leben irgendwie gerade in so einer Black Mirror Endzeit-Folgen-Geschichte.
Ja.
Aber ich frage mich wirklich, und ich glaube, wir haben es mal in einer anderen Folge angesprochen, ich habe echt so das Gefühl, wir sind gerade in so einer Zeit angelangt, wo so ein ähnlicher Shift passiert wie damals vom Stumm- zum Tonfilm. Nur, dass wir einfach nicht von anderen Menschen ersetzt werden, sondern einfach von einer fucking Maschine.
Ja.
Und man fühlt sich so unglaublich hilflos. Also einerseits finde ich es schön, weil es noch so ein Aufbäumen gibt und so ein Zusammenhalten in diesem wirklich bescheuerten Zustand. Aber gleichzeitig irgendwie, man ist so unglaublich hilflos.
Total. Vor allem, weil ja auch einem von den ganzen AufnahmeleiterInnen suggeriert wird, naja, es wird ja gearbeitet. Alle lügen dich nur an.
Ja.
Das ist, und das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass denen das gesagt wird. Und ja, im Studio ist alles gut und es gibt total viele Jobs und alle sind am Arbeiten, die Studios sind voll, sie haben gar keine Probleme mit Aufnehmen. Und man denkt sich so, oh scheiße, und ich verzichte die ganze Zeit und ich lehne Sachen ab, aber die anderen tun es nicht. Was aber nicht stimmt, das sind einfach nur Lügen, um uns ins Studio zu bekommen.
Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es stimmt. Und ich denke auch, ich will nicht wissen, was die für einen Druck haben und für Auflagen und was die nicht alles tun und machen, um gerade Menschen dazu zu bringen, ins Studio zu gehen und zu arbeiten. Aber okay, finde ich es nicht.
Nee, ich finde es auch nicht okay. Weil, also die Person, die mir das gesagt hat, ich habe es der zu 100% abgekauft. Mhm. Und ich kann normalerweise, zumindest behaupte ich das von mir selbst, relativ gut erkennen, wenn mich jemand anlügt. Ich meine, klar, es ist auch noch mal was anderes übers Telefon, da hört man nur die Stimme.
Ja.
Aber das war wirklich überzeugend. Und ich meine, klar, auf der einen Seite hat er sich auch irgendwie widersprochen, weil er ja zu mir gesagt hat, dass er viele Jobs für mich hätte, was eigentlich bedeutet, dass nicht so viele Leute für ihn arbeiten.
Ja, voll.
Also es ist schon ein bisschen widersprüchlich.
So, entscheid dich mal.
Also sind jetzt die Studios voll oder hast du Jobs für mich irgendwie? Ja, was ist? Es ist wirklich komisch, wie du sagst, es ist total diese Endzeitstimmung. Und auf der anderen Seite habe ich mir heute auch mal wieder die ganzen Gruppen durchgelesen. Und da wird noch total viel darüber geredet. Naja, die Verbände und Verhandlungen mit Netflix. Ich muss sagen, tief in meinem Herzen, oder gar nicht mehr so tief, aber einfach in mir fühle ich, dass das alles nichts bringen wird. Und ich will jetzt auch nicht so dieser, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen oder so, oder ich will auch Leute nicht demotivieren. Ich finde es immer noch wichtig, dass wir gegen Netflix demonstrieren und gegen KI demonstrieren. Deshalb kommt auf jeden Fall am 28. zur Demo. Am Invalidenstraße in Berlin. Kommt da auf jeden Fall hin. Ich schreibe auch nochmal alles in die Beschreibung. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das trotzdem machen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es einfach vorbei ist.
Ja, es ist so ein Gefühl, das ich auch irgendwie habe und trotzdem denke ich mir so, man darf nicht kampflos aufgeben.
Auf jeden Fall.
Und es ist ein bisschen so ein Kampf David gegen Goliath. Aber hey, die Chancen, dass man trotzdem vielleicht gewinnt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Ein bisschen ist es trotzdem noch da. Aber ich habe auch nicht das beste Gefühl derzeit.
Irgendwie denke ich halt, ich hatte das auch, diese, wir müssen kämpfen, also ich habe es immer noch, wie gesagt, aber ich hatte es noch stärker, dieses wir müssen kämpfen und wir haben noch eine Chance und unsere Stimmen sind etwas wert und wir sind so viele Menschen in dieser Branche, die an diesem Beruf festhalten wollen und es gibt ja auch KonsumentInnen, die nicht davon profitieren würden, wenn das von KI gemacht wird und das vielleicht auch nicht wollen würden, aber das ist irgendwie da noch nicht ganz angekommen, habe ich das Gefühl, in der breiten Masse. Und dass wir eine Chance haben. Aber jetzt ist halt so dieser Groschen bei mir gefallen, dass ich mir denke, aber wir stehen hier gegen einen Milliardenkonzern.
Ja.
Gegen mehrere Milliardenkonzerne. Und auch wenn es jetzt gerade nur mit Netflix anfängt, natürlich wird sich Disney das auch nicht nehmen lassen oder HBO oder wer auch immer.
Nee, aber genau deswegen ist es wichtig, dass man jetzt nicht einfach klein beigibt. Selbst wenn wir den Kampf verlieren, ist es wichtig, jetzt nicht klein beizugeben, weil zumindest kann man noch ein bisschen Zeit rausschlagen. Und wie du sagst, das beginnt ja nur mit Netflix. Es ist ja nicht so, dass es damit endet. Wenn Netflix gewinnt, dann ziehen die anderen nach.
Ja.
Und es ist wichtig, finde ich, nicht kampflos aufzugeben, auch wenn man wahrscheinlich da gegen Riesen kämpft. Nicht wahrscheinlich, man kämpft gegen Riesen. Aber trotzdem, ich glaube, was total wichtig ist hier, und das bringt uns jetzt, glaube ich, noch auf einen Punkt, den wir kurz ansprechen wollten, so, wie geht's einem und was kann man gerade tun, um sich, abgesehen davon, so ein bisschen positiv zu bestärken. Hm. Also zum Beispiel, dass man guckt, eben, dass man auf seine mentale Gesundheit ein bisschen mehr schaut. Und auch vielleicht, dass man einfach für sich selbst einen kreativen Output in einer anderen Richtung findet, also Hobbys. Hm. Weil ich finde, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so Kunst sollte ja nicht nur da sein, um damit Geld zu verdienen, sondern Kunst ist ja ein Hochleistungssport fürs Gehirn. Und total wichtig, dass wir das nicht aufhören, in unserer Freizeit zu machen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man einfach gerade in Zeiten wie diesen, wo total viel Kunst mit KI schlecht reproduziert wird, sich einfach auf ein bisschen auf so seine Skills zurückberuft und sich da ein bisschen was Gutes tut und einfach sich selbst immer wieder zeigt, dass KI uns trotzdem nicht ersetzen kann,
ja,
als Künstlerinnen und Künstler.
Und vielleicht auch dieser Gedanke, dass man nicht vorhersehen kann, was passieren wird. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, es ist ja schon alles passiert. Weil ich sehe die Zukunft in meinem Kopf. Irgendwie, ich weiß, was morgen passieren wird. Deshalb ist es schon passiert. So ein bisschen die Schiene. Aber vielleicht muss man einfach davon ausgehen, dass man nicht weiß, was die Zukunft hält. Und dass man es auch nicht wissen muss. Und einfach nur für das einsteht, was man möchte. Und für Lösungen offen ist.
Ja,
total. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ja, wie du sagst, Kunst machen, ohne dass Druck dahinter ist und dass man es macht, weil man es machen möchte und nicht, weil es irgendwie ein Ziel haben muss.
Voll.
Ich finde das auch richtig, richtig schön, deine Stories, die du letztens gemacht hast, wo du KI-Bilder genommen hast und die nachgemalt hast. Oder nicht nachgemalt, aber halt als Referenz benutzt hast. Das war richtig schön.
Ja, ich habe das vor ein paar Monaten mal bei einer Künstlerin gesehen, eine Schweizer Grafikerin, die ich ganz toll finde. Ich glaube, sie heißt Laura Art. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal erwähnt in einem anderen Podcast. Ich bin ein Riesenfan. Tolle, tolle Künstlerin. Und deren Bild wurde praktisch, oder es wurde ein Bild erstellt anhand von ihrer Kunst. Und jemand hat angegeben, male mir ein Bild im Style von ihr. Und das Bild war total schlecht. Und dann hat sie das Bild genommen, das auf ihrer Kunst basiert hat, und hat was Eigenes draus gemacht. Und ich fand das so die geile Idee. Und ich bin jetzt keine Künstlerin, die von ihren Bildern lebt. Ich habe mal eine Zeit lang auf Kommission gearbeitet, mache ich nicht mehr, weil niemand zahlt das, was es wert ist, dadurch, dass die Leute das jetzt alles selbst mit KI erstellen können. Anderes Thema. Aber ich habe mich jetzt einfach wieder so ein bisschen auf meine Wurzeln zurückberufen und gesagt, so ja, ich mache Kunst. Wofür mache ich Kunst? Ich mache Kunst auch für mich selbst. Ich bin derzeit krank. Ich liege daheim rum. Ich will nicht nur rumliegen. Ich will auch was machen, wo ich am Schluss dann einfach glücklich bin. Und dann habe ich mir diese KI-Bilder rausgesucht. Und bei Pinterest muss es zum Glück angegeben werden, wenn was KI-modifiziert ist.
Obwohl es teilweise auch nicht gemacht wird. Also
nee, und teilweise wird es aber gemacht bei Sachen, die nicht KI-modifiziert sind. Das ist auch geil. Da gab es so eine andere Künstlerin, bei der das dann angegeben wurde, dass es KI-modifiziert war. Und es war aber nicht KI-modifiziert. Das hat sie gemalt, lange bevor es KI überhaupt gab. So.
Ja.
Anyways, ich finde es grundsätzlich gut, dass es angegeben werden muss.
Auf jeden Fall.
Auch wenn es nicht immer funktioniert. Und dann dachte ich so, ja, ich nehme jetzt diese Referenzen und dann mache ich mein eigenes Ding draus. Und ich hatte total Spaß dabei, weil ich dachte so, ich verwende gerade eine Referenz, die nicht von Menschenhand geschaffen ist, aber ich erobere sie so ein bisschen zurück.
Ja, richtig.
Zumindest hatte ich so das Gefühl so. Und es hat mir am Ende des Tages ein so richtig gutes Gefühl gegeben, weil mir geht es gesundheitlich einfach im Moment nicht gut. Und das hat mir irgendwie so einen richtigen Endorphin-Kick gegeben, dass ich dachte so, haha, ich habe die KI ausgetrickst und habe wieder zurückerobert, was eigentlich unseres ist. Und ich finde, sowas kann man auf jeden Fall machen, auf unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, ich habe auch mal gesehen, von so einer Künstlerin, die so Crochet-Art macht, die hat mal so gezeigt, wie viel AI-Crochet-Art gezeigt wird im Häkeln und sowas und Knüpfen. Mhm. Und hat dann gesagt, so ja, das sieht natürlich perfekt aus, aber wenn man genau reinzoomt, sieht man, da stimmen die Schleifen nicht, da stimmt das nicht. Und hat dann die Sachen auch in echt nachgemacht und die sahen immer viel besser aus.
Ja, das und ist richtig cool.
Voll. Und ich finde, das kann man in so vielen verschiedenen Bereichen machen, auch keine Ahnung, Kuchen nachbacken, die eigentlich von AI erstellt wurden und mal gucken, so was kann ich draus machen? Also ich finde, das ist so eine gewisse Form, wie man sich so seine Kunst wieder zurückerobern kann. Und das kann man in so vielen Bereichen machen, das finde ich zum Beispiel richtig gut und das merke ich, tut mir gerade in meiner Seele sehr wohl, weil ich durch KI gerade teilweise ein bisschen am Verzweifeln bin.
Total fair. Und das ist ja auch so dieses Menschliche. Wir haben ein Hindernis, die KI, die uns eigentlich die Jobs wegnimmt. Und was machen wir daraus? Wir machen neue Kunst daraus.
Ja.
Wann verstehen die Konzerne endlich, dass Kunst nur menschlich sein kann?
Ja.
Aber ja, deshalb, ich finde das so schön und es tut mir leid, dass es dir so schlecht zurzeit geht.
Ja, ich habe mich echt geärgert. Ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, das ist mein erstes Jahr, also 2025 war mein erstes Jahr, wo ich einfach nicht krank geworden bin, wo ich über Weihnachten nicht krank war, wo ich den gesamten Winter nicht krank war. Und jetzt bin ich im Februar, Ende Februar, krank geworden. Und ich so, ich bin echt genervt.
Verständlich.
Und natürlich, ich habe 12 Tage durchgearbeitet, war total erledigt und ich dachte mir schon, sobald ich meinen ersten freien Tag habe.
Es ist immer das. Es ist immer das, wenn man überarbeitet ist, dann geht das Immunsystem runter.
Voll.
Oh Mann. Dann lass uns vielleicht diese Folge beenden. Ja. Und entweder wir reden in der nächsten Folge nochmal weiter über das Thema Hobbys oder wir schauen mal. Was denkst du?
Ich denke, wir lassen uns überraschen und überraschen euch auch damit, weil ihr müsst eine ganze Woche warten dazwischen.
Das ist ziemlich fies jetzt.
Cliffhanger. Dann sagen wir vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag, findet ganz viele tolle Hobbys und Sachen, die euch positiv stimmen in Zeiten wie diesen.
Gebt nicht auf.
Nee, auf keinen Fall. Und wir wünschen euch ganz viel Sonne.
Oh ja.
Und sagen an der Stelle vielen Dank und Bussi Baba.
Bussi Baba.